Willkommen zum Powerful Me Podcast mit Lisa Pertagnol.
Durch die heutige Folge begleiten mich zwei Gäste. Zum einen Freya Wolf. Freya ist Powerful Me Redakteurin und beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema Change Management. Deshalb freut es mich sehr, dass wir gemeinsam Judith Peters begrüßen dürfen. Judith arbeitet als Facilitator und Coach in Köln. In ihrer Arbeit als Facilitator hilft sie Menschen, also zum Beispiel innerhalb eines Unternehmens, dabei, gemeinsame Ziele zu verstehen und zu erreichen. Wir sprechen heute mit Judith darüber, was ihr Verständnis von Change Management und Facilitation ist. Warum eine Veränderung innerhalb eines Unternehmens immer erst beim Einzelnen beginnen muss und welche Bedeutung Achtsamkeit bei Veränderungsprozessen hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Heute freue ich mich besonders, dass Judith da ist und Freya. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo.
Judith, fangen wir gleich mit dir schon mal an, dass du uns kurz erzählst, bitte, was du machst, wie du dahin gekommen bist zu dem, was du heute machst.
Eine der schwersten Fragen direkt zum Anfang. Wie bin ich da hingekommen? Ich würde mal sagen, über das Leben. Also ich arbeite heute als Facilitator und Coach, lebe mit meinem Mann und unseren zwei Kindern und unserem Kater in Köln und beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren mit persönlichen und organisationalen Wachstum und Entwicklungsprozessen. Und dahin gebracht, ja, wie ich schon gesagt habe, hat mich das Leben mit diversen Herausforderungen und diversen Krisen. Und ich glaube, da war meine Großmutter eine ganz gute Lehrmeisterin, die nämlich mit einer Haltung durchs Leben gegangen ist, dass das alles schon werden wird. Und die hat die tiefsten Krisen, die man sich so vorstellen kann, durchlebt, aber hat irgendwie immer was daraus gemacht und hat sich immer weiterentwickelt. Und ich glaube, das ist mir schon recht früh in Fleisch und Blut übergegangen. Deswegen, das Leben passiert, Menschen begegnen einem und dann kommt man plötzlich dahin und arbeitet als Facilitator und Coach.
Ja, jetzt wollen wir von dir gerne ein bisschen was zum Thema Change Management erfahren. Mhm. Vielleicht kannst du uns einfach mal erzählen, was Change Management für dich ist und wie du damit bisher so in Berührung gekommen bist.
Also Change Management ist für mich das Gegenteil von kontrollieren und steuern. Das steckt ja so ein bisschen in dem Wort Management drin, dass ich was kontrollieren und steuern möchte und dass ich denke, dass ich das tun kann. Und ich finde es total spannend, wenn man sich anguckt, woher der Begriff Management eigentlich kommt. Der kommt nämlich ursprünglich aus einem völlig anderen Kontext, als wir den heute kennen. Kommt ja von Manege, von dem italienischen Maneggiare, was Handhaben bedeutet. Und 1870, glaube ich, sind die ersten Manager als Absolventen einer Zirkusschule ernannt worden. Das heißt, die kommen eigentlich aus dem Zirkuskontext, aus einer Zirkusdirektorenschule. Und da kann man ein bisschen drüber lachen, weil wenn man sich überlegt, was Manager heute in betrieblichen Kontexten tun, ist nämlich auch im Wesentlichen das Dressieren von Menschen. Menschen dahin zu bringen, etwas zu tun, was sie aus freien Stücken nicht tun würden. Mhm. Und da sind wir ja beim Change Management in der landläufigen Definition davon, dass wir irgendwas verändern wollen in Unternehmen oder verändern müssen, weil sich die Märkte verändern, weil die Konkurrenz sich verändert hat, weil die Kundenanforderungen sich verändert hat, weil die Digitalisierung wahnsinnig schnell voranschreitet. Und dieser Gedanke von, ich sorge jetzt mal dafür, dass andere Menschen sich verändern, der funktioniert in meinen Augen nicht. Ich kann niemanden transformieren, der sich nicht verändern möchte. Und deswegen ist Change Management für mich so ein Widerspruch in sich, weil ich diese Veränderungen, weil ich Menschen nicht kontrollieren kann. Ich kann das Handeln von denen nicht kontrollieren.
Aber was tun, wenn jetzt äußere Umstände, Wirtschaftslage oder Umstände im Unternehmen selber das erfordern, dass sich Menschen ändern, dass sich Prozesse ändern?
Also wir sind in einer Welt, in der wir jetzt gerade sind, die ist schön mit dem Akronym VUCA beschrieben. VUCA steht für volatil, unsicher, komplex und Ambiguität. Das heißt, wir sind in einer Welt plötzlich, wo man keine 5-Jahres- oder 10-Jahres-Pläne mehr, so wie wir das noch aus den 60ern kennen, wo wir denken, dass das alles linear stattfindet, ist es viel weniger planbar geworden. Die Anforderungen sind viel komplexer geworden. Das heißt, Unternehmen stehen unter einem riesengroßen Druck, sich verändern zu müssen, um in dieser Welt bestehen zu können. Ja. Und globale Geschichten kommen nochmal dazu, dass einfach Rohstoffe zur Neige gehen. Dass wir riesengroße Veränderungswellen vor uns haben, die uns dazu zwingen, uns verändern zu müssen. das ist kein Ob mehr, sondern es ist ein ganz, ganz sicheres und klares Ja, dass Unternehmen sich verändern müssen. Und was kann man tun, wenn man nicht mehr kontrollieren und steuern kann? Und wenn man das verstanden hat, dann kann man einen anderen Ansatz nehmen und der nennt sich Facilitation. Da geht es im Wesentlichen darum, das Potenzial und die Weisheit einer Gruppe zutage zu fördern. Das heißt, als Facilitator gehe ich in ein System und begleite da Veränderungsprozesse mit einer Haltung, die davon ausgeht, dass das Wissen schon da ist im System. Im System oder in der Welt. Vielleicht muss man auch außerhalb des Systems dann mal suchen gehen. Und ich gehe mit einer Haltung rein, dass ich davon überzeugt bin, dass Menschen was Sinnvolles tun wollen. Stellt sich dann die Frage nach dem, warum brauche ich denn diese Veränderung? Muss das verstehen als Betroffener, warum ich mich verändern muss oder warum das angesagt ist? Und ich gehe als Facilitator auch davon aus, dass jeder jederzeit sein Bestes gibt. Ob ich das jetzt gut finde, was derjenige gemacht hat oder nicht, das steht erstmal auf einem anderen Blatt. Aber ich gehe davon aus, dass jeder zu jeder Zeit sein Bestes gibt. Und damit gehe ich in völlig anderen, eröffne ich einen völlig anderen Raum für Veränderung und Transformation. Weil ich da, wenn ich das annehme, dann muss ich mit den Menschen anders umgehen. Dann muss ich die zu dem möglichst frühen Zeitpunkt, muss ich die hören und muss ich das Gesamtbild mit dem Betroffenen erkunden können. Und das schaffe ich eben über andere Formate und Interventionen, als über oben überlegt sich jemand, wie es sein soll. Ja, und weil wir in so einer wahnsinnig komplexen Welt leben, ist es total wichtig, dass wir den Wahrnehmungskörper vergrößern, der wahrnimmt, was da gerade ist, um dann, wenn ich genug Informationen gesammelt habe, die zu diesem Zeitpunkt beste Entscheidung zu treffen.
Das erfordert aber auch von der, nennen wir sie noch mal irgendwie Führungskraft oder Führungsriege, ja auch ein großes Vertrauen und einen großen Mut, denn ich glaube, so wie das ja bisher immer war, ist es ja doch noch sehr von oben nach unten auch so in der Denke. Wie verändert man die denn zuerst? Oder geht es auch ohne dass die sich mitverändern?
Nee, guter Punkt. Nee, es geht nicht. Das geht tatsächlich nicht. So in der üblichen Logik von Veränderungsprozessen initiieren, hat ja irgendjemand oben die Idee oder die Erkenntnis, oder muss ich was verändern? Dann wird gerne irgendwie eine Taskforce oder eine Projektgruppe gegründet, die dann dafür verantwortlich ist, dass diese Transformation oder dieser Change stattfindet. Das ist so ziemlich der undankbarste Job, den man auf der Welt machen kann, weil man nämlich von beiden Seiten der Buhmann ist. Die Belegschaft will es nicht, weil sie nicht versteht oder weil sie sich auf ein unsicheres Terrain begeben soll und auch nicht weiß, was von ihnen genau gefordert ist. Und die von oben schimpfen, weil es nicht schnell genug ausgerollt und umgesetzt ist und der Wandel nicht schnell genug stattfindet. Und die Konkurrenz aber vielleicht schneller geworden ist oder die Technik sich schneller entwickelt hat. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir heute transformative Führungskräfte brauchen. Also die Veränderung fängt bei jeder einzelnen Führungskraft an, wenn ich einen wirklichen Wandel herbeiführen will. Ohne Führung wird es auch in Zukunft nicht gehen, es ist nur dann ein anderes Führungsverständnis. Veränderungen sind in erster Linie mal Selbstveränderungen. Wenn ich das als Führungskraft nicht vorlebe, dann kann ich auch von meinen Mitarbeitern nicht erwarten, dass die sich verändern. Das ist ziemlich übergriffig.
Die müssen aber ja dazu auch motiviert sein, sonst... Man kann es kaum erzwingen bei jemandem, du veränderst dich jetzt oder du musst dich jetzt verändern.
Nein, das funktioniert nicht.
Ist ja nicht von Erfolg gekrönt wahrscheinlich.
Nein, das funktioniert nicht.
Also sprich, ohne dass irgendwann mal jemand sagt, okay, ich fange bei mir an mit der Veränderung und dann rollen wir das aufs Unternehmen oder auf mein Business oder was auch immer aus, kann es nicht stattfinden, der Wandel.
Nee, es kann ohne Führungskräfte, die bereit für eine persönliche Transformation sind, kann genau, das nicht stattfinden. Ich glaube nicht, dass das nacheinander passieren muss. Also ich muss nicht als Führungskraft zur Erleuchtung gekommen sein und alles perfekt beherrschen, damit ich dann andere Menschen mitnehmen kann. Aber ich kann mit gutem Beispiel vorangehen, damit andere Menschen ermutigt werden, auch einen Schritt auf ein unbekanntes Terrain zu gehen. Und das kann durchaus gleichzeitig stattfinden.
Ist das dann auch Teil des Coachings, wenn man so will? Also werden dann die Führungskräfte in ihrem Denken während dieses Prozesses mitgeschult und mitgenommen?
Ja, was man als Facilitator gerne macht und wo ich wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht habe, ist die Arbeit mit einer Pilotgruppe. Und eine Pilotgruppe ist ein Querschnitt des gesamten Systems, des relevanten Systems. Das heißt, ich habe da Mitarbeiter aus unterschiedlichen Hierarchieebenen drin. Ich habe da Mitarbeiter drin, die das Geld zur Verfügung stellen können, die von dem Wandel nachher betroffen sind, die vielleicht Expertenwissen da noch reingeben können. Und mit der Gruppe fange ich an zu arbeiten, um zu erkunden, wie ich die Veränderung, die gewünschte Veränderung, die ja auch in irgendeinem Ziel oder einer Strategie niedergeschrieben ist. Also es gibt ja Ziele und Strategien brauche ich ja immer noch, damit ich weiß, wo ich hinkomme oder wo ich hinkommen möchte. Mit dieser Pilotgruppe fange ich dann an zu arbeiten und entdecke, erkunde mit denen den Weg, den dann das gesamte System gehen kann. Und in der Pilotgruppe sind üblicherweise auch Führungskräfte mit drin. Das heißt, die machen diese Erfahrung auch. Und dann ist es aber auch ganz essentiell, dass ich nochmal mit dem Führungsteam nochmal separat arbeite. Weil ich werde ganz schnell an persönliche Coaching-Themen kommen, an Fragestellungen, die zutiefst individuell sind.
Bewirkt denn so eine Pilotgruppe, dass innerhalb des Unternehmens gar keine Widerstände mehr auftauchen? Oder gibt es da immer noch Herausforderungen, kritische Stimmen, die vorkommen?
Hoffentlich. Hoffentlich, weil die kritischen Stimmen, die können ja ein ganz wichtiger Baustein des gesamten Bildes sein. Mhm. Und in den Pilotgruppen, da geht es auch häufig sehr kontrovers her, weil vielleicht geht es darum, auch gewisse Privilegien aufgeben zu müssen oder zu meinen, dass man die aufgeben muss. Und wir Menschen sind häufig gerade wenn es unsicher wird, in so einem Impuls des Festhaltens. Das, was wir mit Geburt schon so ziemlich als erstes können, ist greifen, festhalten, Greifreflex, der funktioniert. Und wenn es irgendwie stürmisch wird, und das wird es in jedem Veränderungsprozess, dann neigen wir dazu, festzuhalten an dem, was wir da haben. Und das passiert auch in der Pilotgruppe. Aber das ist gut, weil in der Pilotgruppe kann ich gucken, wo kommt das her? Was ist das? Was steckt dahinter? Welche tieferen Gründe liegen denn dahinter? Und wenn es in der Pilotgruppe stattfindet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das nachher im Gesamtsystem sich auch nochmal zeigt, sehr, sehr hoch. Und dann kann die Pilotgruppe herausfinden, welche Widerstände erwarte ich von meinen Kolleginnen und Kollegen? Was ist wahrscheinlich, was im weiteren Prozess bei denen hochkommt? Und wie können wir dem denn begegnen? Es geht nicht darum, die mundtot zu machen oder die kritischen Stimmen möglichst abzuschaffen oder zu vermeiden. Es geht darum, die willkommen zu heißen und sich das anzugucken, was da ist. Das einfach wahrzunehmen, ohne Bewertung. Sondern jeder gibt jederzeit sein Bestes. Und wenn ich schimpfe, dann ist das im Moment mein Bestes, was ich zu geben habe. Dann ist das wichtig. Dann ist das auch wichtig für den Prozess.
Mitglieder dieser Pilotgruppe, die erleben ja dann auch eigentlich als erste, also in der ersten Reihe, wie es losgeht, tragen die ihre Erfahrungen dann positiv wie negativ ja auch ins Unternehmen oder zu den Kollegen, die eben nicht mit dabei sind.
Ja, die sind wie so ein bisschen wie kleine Katalysatoren, die diesen Veränderungsprozess dann auch initiieren. Und die machen eine gute Erfahrung in der Pilotgruppe. Am Ende ist das gut, was die da erleben. Das kann mal stürmisch sein, da können auch Erfahrungen dabei sein, die nicht so angenehm sind, die aber für den Prozess sehr wertvoll sind. Und die erleben auch in dieser Pilotgruppe, wenn die gut begleitet wird, erleben die eine andere Form der Problemlösung. Die kommen in einen anderen Modus der Zusammenarbeit. Da findet viel Vertrauensarbeit statt. Ja, so ein Facilitator-Prinzip ist Community Building First, Decision Making Second. Ja, ich kann, wenn ich in einer guten Gemeinschaft bin, dann fällt es mir viel leichter, gute Entscheidungen zu treffen. Deswegen verwenden wir als Facilitatoren auch viel Zeit auf den Raum, in dem Menschen sich begegnen. Ja, als Facilitator bin ich in erster Linie dafür da, Menschen einen guten Arbeitsrahmen zu schaffen. Und das begleite ich eben mit verschiedenen Methoden und mit verschiedenen Haltungen, damit die dann selber ihre Probleme lösen können. Ich komme nicht als externer Berater rein und sage, ihr müsst das so und so und so machen. Ich habe das mal analysiert und hier ist eure Lösung. Weil das ist ja das alte Paradigma, was wir nicht mehr wollen. Einer weiß, wie es geht. Das System weiß, wie es geht. Das kommt da nur noch nicht dran. Ich muss dem helfen, an dieses Wissen dran zu kommen.
Und es sind ja nun mal nicht alle mit dabei. Das liegt ja in der Natur der Sache, sonst ist es ja keine Pilotgruppe. Entstehen dadurch dann Reibungspunkte?
Ja, das passiert leider auch nicht selten, dass die Pilotgruppe sich vom Rest abkoppelt, weil die eben Erfahrungen gemacht haben, die das restliche System nicht gemacht hat. Und da muss man eben gucken, wie man den Rest des Systems mitnehmen kann. Und da eignen sich eben verschiedenste Großgruppenformate, in denen man das gesamte relevante System in einen Raum holt, um an bestimmten Fragestellungen zu arbeiten. Nichtsdestotrotz hat die Pilotgruppe trotzdem immer noch mal einen Wissens- oder Entwicklungsvorsprung. Deswegen in Unternehmen, in denen das häufiger praktiziert wird, ist das schon ein Privileg, in so einer Pilotgruppe zu sein, wenn man da einfach eine gute Erfahrung macht und es auch der persönlichen Weiterentwicklung total dient.
Das glaube ich nämlich auch, dass das ja schon auch eine besondere Erfahrung ist, auch direkt von Anfang an mit dabei zu sein und das überhaupt auch erleben und von Anfang an so einen Veränderungsprozess begleiten zu dürfen, auch als Mitarbeiter. Und in diesen Großveranstaltungen, also das ist ja ein längerer Prozess. Kann man abschätzen, wie lange so ein Veränderungsprozess geht oder ist das immer total individuell, je nach Unternehmen, je nach Problemstellung?
Es ist total individuell. Und ganz häufig ist es auch, dass der erste Impuls der Veränderung, dass das nach einer Zeit gar nicht mehr das Thema ist, sondern dass da andere Themen, die viel dringlicher sind, nach oben kommen.
Hast du da ein Beispiel?
Habe ich da ein Beispiel? Ich habe ein ganz konkretes Beispiel aus dem Verlagskontext, wo es darum ging, die Metadaten, also die beschreibenden Daten für die Produkte zu optimieren. Mhm. Und der Auftrag war, eine Schulung durchzuführen, damit die Mitarbeiter verdammt nochmal jetzt endlich verstehen, wie das funktioniert. In dem Prozess der Vorbereitung dieser Schulung hat sich dann aber herausgestellt, dass es gar nicht um das Handwerkszeug geht, sondern dass der Sinn nicht verstanden wurde, warum man das tun muss. Das heißt, von dem konzipier mal eine Schulung für uns, damit die das endlich mal verstehen, wie es geht, damit die diese Regeln anwenden, war ein viel tieferes Problem, ein viel strukturelleres Problem, das man gar nicht wusste, als ausführender Mitarbeiter, wozu diese Informationen benötigt werden. Und das kann man auch in größeren Kontexten feststellen, dass das eigentliche Problem an einer ganz anderen Stelle liegt. Da geht es vielleicht im ersten Blick um Effizienz, um nicht reibungslos funktionierende Prozesse. Und wenn man anfängt, mit dem System zu arbeiten, stellt sich raus, dass es vielleicht ein Thema der Wertschätzung ist, was darunter verborgen liegt. Oder eine Atmosphäre des Misstrauens, in dem jeder nur sich selber schützt und dabei so beschäftigt ist, dass er eben seinen eigentlichen Job gar nicht gut ausfüllen kann.
Und kommt man dem dann auf die Schliche durch Pilotgruppen?
Sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeit erhöht sich, dass ich dem auf die Schliche komme.
Das sind ja kleine Stellschrauben, die dann den ganzen Ablauf blockieren.
Ja.
Gerade das Stichwort Wertschätzung, was ja einfach total wichtig ist, gerade auch für den nicht nur beruflichen Kontext überhaupt, aber auch im beruflichen Kontext. Und sich da ja auch genau daraus ja ganz viele Problemfelder auch unter Kollegen, nicht nur strukturell, sondern auch unter Kollegen, ergeben. Kommt ihr dem dann auf die Schliche in diesen Pilotgruppen, wenn da jetzt auch nicht alle, die es betrifft, vielleicht mit teilnehmen?
Also das Thema, das menschelnde Thema, das kommt früher oder später immer an irgendeiner Stelle mit hoch, weil das ja unser Zusammensein total prägt. Und wenn ich mit so einer Haltung, auch mit einer Pilotgruppe arbeite. Jeder gibt jederzeit sein Bestes und das Wissen liegt in der Welt. Und Menschen wollen etwas Sinnvolles tun. Wenn das erfahrbar wird für Menschen, dann ist die machen einfach eine andere Erfahrung. Und wenn die wieder in ihren normalen Kontext zurückgehen, dann merken sie, dass sie das da nicht bekommen. Mhm. Und dann entsteht so eine Unwucht.
Aber ist das nicht unangenehm
dann? Ja klar, also Veränderungsprozesse sind immer unangenehm. Der Prozess an sich kann durchaus unangenehm sein. Aber wenn du das einmal erlebt hast, wenn du einmal gefühlt hast, dass du ganz sein darfst mit dem, wie du da bist, auch mit einer schlechten Stimmung, dass das auch okay ist, dann wird die Sehnsucht danach so groß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen in ihren normalen, alltäglichen Kontexten auch sich anders verhalten. Das ist wie so ein Ratscheneffekt. Mhm. Kennt ihr diese Ratschen, die so...
Ja,
die gehen nur in eine Richtung, die gehen nicht zurück. Und wenn ich so eine Erfahrung gemacht habe, dass ich völlig okay bin, so wie ich bin, dann komme ich nicht mehr zurück.
Hat das auch eine Auswirkung auf den privaten Kontext? Hast du sowas schon beobachten können?
Ich habe einen ganz krassen Fall einmal miterlebt, wo jemand aus einer Pilotgruppenerfahrung rausgegangen ist und sich ein paar Monate später hat scheiden lassen. Das ist jetzt natürlich auch ein krasses Beispiel. Und das war auch nicht der einzige Grund. Aber ihr ist da einfach klar geworden, in der Art und Weise, wie in dieser Ehe kommuniziert wird und wie wenig Wertschätzung ihr da entgegengebracht wird, das war so der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat.
Also man lernt auch was fürs Leben ja. Und für sich ganz persönlich in einem Veränderungsprozess.
Ja. Im Idealfall ja. Mhm. Weil da liegt ja auch die wahnsinnige Kraft von solchen Veränderungsprozessen. Das ist, einerseits ist es wahnsinnig beängstigend, wenn ich in so einer Übergangsphase bin, dann ist das, wird das begleitet von Unsicherheit. Ich kann natürlich mir sagen, ich möchte da und da rauskommen, aber ob ich da tatsächlich ankomme, das weiß ich ja nicht in dem Moment, wo ich das Unbekannte betrete. Ich habe ja keine Garantie dafür. Und Veränderungsprozesse sind immer risikobehaftet. Und das muss man auch einfach anerkennen und auch den Menschen da ihre Sorge und ihre Unsicherheit zugestehen. Weil, also das ist meine Erfahrung aus ganz persönlichen Veränderungsprozessen. Es geht immer darum, das nächstbessere, höher entwickelte Muster zu erreichen. Also es geht ja nicht darum, Rückschritte zu machen, sondern es geht ja darum, sich weiterzuentwickeln, indem ich vielleicht feststelle, dass ich neue Handlungsoptionen bekomme. Dass ich eine neue Idee davon bekomme, wie Zusammenarbeit funktionieren kann, wie Zusammenarbeit auf Augenhöhe funktionieren kann.
Du sagst ja, ab und zu muss man die große Gruppe wieder mitnehmen, dass man das nochmal verbindet, nicht nur die Pilotgruppe, sondern nochmal in der großen Gruppe. Ist das dann das Stichwort, was dahinter liegt, auch Teambuilding oder geht es rein nur um Information?
Du kannst es gar nicht trennen. Also Informationen, Großgruppeninterventionen sind keine Informationsveranstaltung. Das ist eine andere Absicht. Dann bin ich wieder bei diesem alten Paradigma. Mhm. Ich weiß was ich jetzt anderen mitteile. Ja, dann bin ich vielleicht wieder auf so einer Kommunikationsschiene. Das, was aber in solchen Dialogveranstaltungen stattfindet, ist wirklich Menschen miteinander in Kontakt zu bringen und gemeinsam an einer Fragestellung arbeiten zu lassen. Und das hat auch immer zwischenmenschliche Auswirkungen. Dass vielleicht plötzlich Menschen zusammenarbeiten, die sich nur vom Sehen in der Kantine kennen. Mhm. Die arbeiten plötzlich in einer Open-Space-Gruppe zusammen und merken, wie viel Wissen da beim anderen ist. Die werden sich dann danach anders begegnen.
Und das macht dann auf Dauer auch einen Unterschied natürlich, auch in der, sag ich mal, also auch auf dem Weg zur Veränderung. Also ein schöner Nebeneffekt, weil du ja gerade sagtest, man weiß ja auch nicht genau, wie lange dauert ein Veränderungsprozess. Wie viel muss man da anstoßen an kleinen Schritten unterwegs? Und das ist aber dann was, so höre ich das raus, was man sozusagen mitnimmt, auf jeden Fall, also auch schon unterwegs in diesem Prozess.
Bevor du das Ziel erreicht hast.
Ja, bevor man das Ziel erreicht.
Ja,
genau.
Und in der Tat, ein Prozess ist ein Prozess. Und Veränderungen auch wirklich als Prozess zu verstehen, ist, glaube ich, ein ganz essentieller Punkt, dass ich verstehe, dass ich nicht den Schalter umlegen kann. Ich kann nicht sagen, heute seid ihr so und morgen seid ihr bitte schön so. Sondern das sind verschiedene Schritte, die ich auf diesem Weg gehen kann. Und das wird auch jeder Mensch in seinem Tempo machen. Weil wir nämlich alle autonome Wesen sind. Ja, wir merken das an unseren Kindern, je älter die werden. Einem Zweijährigen, dem kann ich noch die Zähne putzen. Der Fünfjährige will das aber schon nicht mehr, weil er seine Autonomie entdeckt hat. Und das ist im Erwachsenenalter, je älter ich werde, desto autonomer werde ich, desto selbstbestimmter will ich mein Leben leben. Und im privaten Kontext stehen wir das unseren Mitmenschen zu, dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen, dass sie wissen, was für sich gut ist. Und häufig im betrieblichen Kontext sprechen wir denen das so ab, da sprechen wir denen so viel Kompetenz ab. Und da geht so wahnsinnig viel Wissen verloren. Und da ist aber so viel, ja, da ist so viel Kompetenz und so viel Wissen. Und Wissen meine ich jetzt nicht nur Fachwissen, sondern auch darüber hinaus.
Wie geht man denn mit Menschen um, die sich jetzt einfach komplett querstellen, die so gar keine Lust haben, sich jetzt zu verändern und das anzunehmen, auch wenn die ganzen Angebote da sind?
Ich würde dann nach dem Warum fragen. Warum ist das so? Weil auch da kann ja wieder ein wahnsinnig wertvoller Hinweis für den Gesamtprozess drauf sein. Wir wollen das häufig abstellen. Wir wollen diese kritischen Stimmen reduzieren. Wir wollen nicht, dass gemeckert wird. Aber auch da in der Autonomie, wenn die Menschen meckern, ich hatte das eben schon mal kurz gesagt, dann ist das auch gerade das Beste, was sie zur Verfügung haben oder was das Beste, was sie tun können. Und wenn ich da nochmal ein Ohr hinhalte und höre, worum es geht, dann kann da einfach ein wahnsinnig wertvoller Impuls drin sein. Und ich kann keinen in eine Veränderung zwingen, das funktioniert nicht. Und das auch einfach zu akzeptieren, dass da Menschen sind, die sich jetzt vielleicht gerade zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiterentwickeln wollen. Das ist okay, das darf so sein, die dürfen so sein. Wenn ich aber im Rest des Systems immer wieder dafür sorge, dass da gute Räume entstehen, wo Menschen sicher miteinander neue Erfahrungen machen dürfen, dann steigere ich auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Kritiker und die, die vehement dagegen sind, vielleicht doch irgendwann neugierig werden und auch Lust haben, so eine Erfahrung zu machen. Gerade wenn da Kollegen sind, die vielleicht beim Mittagessen begeistert erzählen, ey du, das war so toll, wir haben da eine Lernreise gemacht und wir sind da in dieses und jenes Unternehmen gefahren und da sind so tolle Sachen passiert und wir haben uns überlegt, dass wir diese und jene Idee bei uns mal mit reinnehmen könnten und wir hatten da einfach eine tolle Zeit. Also je mehr Menschen eine gute Erfahrung gemacht haben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die anderen auch Lust haben, das mitzumachen. Und das ist das, was Gerald Hüther mit inspirieren, begeistern und ermutigen meint. Viel mehr kann ich nicht tun. Ich kann Menschen inspirieren, begeistern und ermutigen, neue Erfahrungen zu machen. Und da sind wir wieder bei dem Thema Führungskräfte. Auch die können ihren Mitarbeitern keine Transformation vorschreiben. Aber wenn die mit gutem Beispiel vorangehen und man bei denen vielleicht auch schon eine Veränderung feststellt, dann ist es auch so ein zutiefst menschliches Bedürfnis, Fragen zu stellen und neugierig zu sein. Und zu gucken, hey, guck mal, der ist ja jetzt viel entspannter, der ist ja jetzt viel netter geworden. Was ist mit dem denn passiert? Das, was der hat, hätte ich auch gerne.
Wie kam der dahin?
Wie kam der denn dahin? Was ist denn mit dem passiert? Oder warum sind die denn jetzt aus der Pilotgruppe gekommen? Verdammt nochmal, warum sind die denn jetzt plötzlich, warum sind die denn so anders? Was ist denn mit denen passiert? Und Widerstand ist okay. Das darf sein. Und es darf auch, es kann auch sein, dass Menschen in einem privaten Kontext gerade in einer absoluten Veränderungsphase sind, die alle Energie und alle Kraft braucht und dass die einfach in einem betrieblichen Kontext jetzt gerade Stabilität brauchen, dass die das überfordern würde. Und dann wäre es wieder die beste Reaktion, die sie zur Verfügung haben, indem sie da sagen, nee, stopp. Es kann auch ein Selbstschutz sein, zu sagen, nee, ich mach da jetzt nicht mit, lasst mich, macht mal, ich will aber jetzt gerade nicht.
Gibt es in diesem Change-Prozess, so wie du ihn beschreibst und wie du ihn erfährst, auch den Moment des Scheiterns, dass man feststellen muss, es hat trotz aller Angebote, bewegt sich nichts oder zu wenig?
Ja, wer beurteilt das, ob sich nichts bewegt oder zu wenig?
Man sagt, man hat eine Vision und sagt, okay, das ist unsere Vision, da wollen wir hin. Es gibt ja irgendwo wahrscheinlich schon auch ein zeitliches Moment, also dass man sich überlegt, okay, realistisch jetzt, je nach Größe irgendwie ein Jahr oder auch vielleicht 2 Jahre, je nachdem. Und man sieht um Jahresfrist, okay, unsere, sag jetzt mal, Meetingkultur hat sich immer noch nicht verändert. Wir reden immer noch von oben nach unten statt miteinander. Das meine ich mit, geht die Veränderung einfach vielleicht nicht schnell genug vonstatten, sodass dieser Effekt, was du gerade beschrieben hast, oh, das ist aber cool und es hat sich total toll angefühlt, diese Erfahrung zu machen, dass das verpufft. Ist das die Gefahr, die dahinter steckt, dass es verpufft, wenn nicht schnell genug sozusagen eine Veränderung dann auch sich durchsetzt?
Ich glaube, wenn man es nicht ernst genug meint, ist das eine absolute Gefahr. Also wenn da kein wirklicher Veränderungswille dahinter steht bei den Entscheidern, dann ist die Gefahr total hoch, dass man mal so 2, 3 schöne Veranstaltungen gehabt hat. Da ist es super gelaufen, da war man total freundlich zueinander. Man schafft es nicht, das in den beruflichen Alltag mitzunehmen.
Genau, ja.
Die Gefahr ist auf jeden Fall da, weil ich kann auch jahrelange geistige Prägung nicht mit 1, 2 Veranstaltungen heilen. Na, das wäre wieder dieser Schaltergedanke. Wenn ich jetzt draufgedrückt habe, wenn ich jetzt 1, 2 Veranstaltungen gemacht habe, danach ist alles gut und danach ist alles besser. Nee, das funktioniert nicht. Ja. Wenn das nur kosmetische Veranstaltungen sind, dann sind die nicht nachhaltig. Dann haben die viel Geld gekostet und es war eine gute Erfahrung. Aber verändert hat es nichts.
Ist es dann nicht noch viel schlimmer? Denn ich habe ja sozusagen schon mal den Blick auf den Horizont eröffnet, um dann zu sagen, nee, doch nicht. War nicht so ernst gemeint.
Hm. Also ob man es nicht dann besser bleiben lässt?
Ja, fast, bin ich der Meinung.
Ja, ich glaube, bleiben lassen kann man es einfach nicht. Ich glaube, wir sind stehen vor so globalen Herausforderungen, dass wir uns dass wir es zumindest versuchen müssen.
Glaubst du, dass deshalb immer mehr Unternehmen auch dahin kommen werden, dass sozusagen sich diese Veränderung gar nicht mehr abwenden lässt? Das ist jetzt auch gerade, wenn man so branchenweise schaut, dass wir einfach dahin kommen müssen, also ob wir wollen oder nicht zu dieser Veränderung?
Früher oder später, ja. Ich glaube, dass wir wirklich vor so wahnsinnigen Veränderungswellen stehen, dass wir neue Antworten darauf finden müssen. Wir können mit diesem Industriezeitalter denken, können wir diese Probleme der heutigen Zeit einfach nicht mehr lösen. Das ist zu komplex, zu VUCA geworden. Und wir brauchen einfach andere, neue Herangehensweisen, wie wir diesen Fragen begegnen können. Und ich glaube, das ist für Unternehmen, die in Zukunft bestehen wollen, oder das können ja auch andere Formen von Organisationen sein, die müssen ein anderes Betriebssystem finden. Und die müssen auf eine andere Art und Weise lernen, miteinander umzugehen und auf die Welt zu gucken. Und häufig haben wir so ein Betriebssystem in Unternehmen, das so auf das System drauf guckt, mit der Haltung, Unternehmen sind ein Problem, das es zu lösen gilt. Oder ich kann drauf gucken und sagen, oh, Unternehmen oder mein Unternehmen ist ein kleines Wunder, das ich entdecken kann. Und es macht auch einen Unterschied, ob ich ständig in einem Problemlösungsmodus bin, dass ich irgendwas fixen und reparieren will. Oder ob ich mich frage, wo ist denn das Potenzial? Wo sind denn die Möglichkeiten? Was haben wir denn Gutes und wovon wollen wir mehr? Das verändert die Energie, wie ich dann da drauf gucke.
Wenn der Fokus positiv ist,
dann entsteht schon alleine dadurch, dass ich den Fokus verändere, entsteht schon was anderes.
Glaubst du, dass mit nachwachsenden, jüngeren Generationen, dass die sowieso schon einen anderen Blick auf die Welt haben und das auch in Unternehmen mehr reintragen? Also auch in, sagen wir mal, traditionellere Unternehmen?
Ja, wir stehen ja heute schon vor der Herausforderung, dass wir da Arbeitnehmer haben, die jetzt in den Arbeitsmarkt kommen, für die der berufliche Aufstieg gar nicht mehr so wichtig ist. Für die ist es nicht mehr wichtig, auf der Karriereleiter möglichst weit nach oben zu kommen und möglichst viel Geld zu verdienen, weil die bei ihren Eltern oft schon gesehen haben, in welche Fallen man damit läuft, in Burnout, in eine Depression, in es geht gar nichts mehr. Ich glaube, das haben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die jetzt da heranwachsen, das haben die in den familiären Kontexten schon gesehen, was das anrichten kann, dieses Maximierung um jeden Preis. Und wenn wir uns auch angucken, was diese ganze Fridays for Future-Bewegung da losgetreten hat, da erscheint ein anderes Bewusstsein zu sein. Und auch mehr Frage nach dem Sinn. Was gibt mir das denn? Das ist im Betrieb heute super lästig. Da weiß man nicht, wie soll man denn mit denen jetzt umgehen? Die wollen nicht Feedback haben, die wollen nicht beurteilt werden. Die wollen auch zurück Feedback geben. Die fordern eine Augenhöhe ein, wo aber viele Führungskräfte heute noch über oder auch viele Gesamtstrukturen noch gar nicht für gemacht sind. Da kommt einfach was anderes. Und ich glaube auch was sehr viel zeitgemäßer ist. Und die haben auch, ich glaube, man darf denen auch nicht zumuten, dass sie alle Antworten auf die Fragen haben. Aber die sind vielleicht schon in einem anderen Modus unterwegs.
Zumindest vielleicht so, dass sie auch mehr auf eigene Bedürfnisse auch schauen. Mhm. Das ist ja auch dieses Leistungsdenken, was ja uns so eigen ist, sag ich mal, so von der Generation her auch, fleißig sein, dann erreicht man auch was. Das ist ja nun mal heute auch nicht mehr zwangsweise der Fall. So. Es ist einfach so, dass sich das vielleicht auch ein Stück weit überlebt und dass dieses Hinwenden auch zu einer eigenen Achtsamkeit und auch auf sich selber Acht geben im eigentlichen Wortsinne und sich eben nicht, wie du gerade sagst, in Burnout oder Depression verlieren, weil man eben einfach gar nicht auf sich Acht gibt. Das wäre ja eigentlich eine sehr schöne Sache, wenn sich das durchsetzen würde. Also diese Achtsamkeit hin dazu, wie es der eigentliche Begriff ja meint, eben auf sich selber auch achten.
Genau, und dann, wenn ich das gut kann, wenn ich das regelmäßig für mich übe und praktiziere, mit mir in einem guten Kontakt zu sein, dann fällt es mir auch viel leichter, anderen Menschen auf eine wertschätzende und liebevolle Art und Weise zu begegnen. Dann kann ich sehr viel wertfreier mit meinen Kolleginnen und Kollegen umgehen. Dann kann ich auch zum Beispiel eine aufkommende Stille die kann ich einfach zulassen. Was übrigens auch eine totale Qualität in Gruppenprozessen ist, Stille willkommen zu heißen, nicht sofort weiterzuspringen, sondern mal innezuhalten. Und es gibt eine ganz tolle Theorie von Otto Scharmer, das ist ein Deutscher, der seit den 90ern, glaube ich, am MIT in den USA forscht und lehrt. Und der hat eine Theorie entwickelt, die nennt sich Theorie U, weil der Verlauf halt so einer U-Form entspricht. Und da finden wir ganz viele Aspekte von Achtsamkeitspraxis wieder. Den Geist aufzumachen, Bewertungen gehen zu lassen, das Herz zu öffnen. Um dann, also das ist der Weg runter vom U und dann unten an den, am Tiefpunkt des Us, da findet Stille statt. Und das ist der Ort, wo die Magie passiert, in der Stille. Weil in der Stille kommt plötzlich Wissen nach oben, was ich kognitiv mir gar nicht erarbeiten kann. Und da greift plötzlich seriöse wissenschaftliche Forschung diesen ganzen Achtsamkeitsaspekt ganz wunderbar auf und bringt das zusammen und bringt das in eine Logik, wie Veränderung stattfinden kann. Und diese Qualität von Stille, das hat auch einfach ganz viel damit zu tun, wahrzunehmen, wie ich jetzt gerade da bin. Wie starte ich gerade in ein Business-Meeting? Mal kurz innezuhalten und zu spüren, wie bin ich denn gerade hier? Bin ich in Gedanken wirklich schon bei diesem Meeting? Oder bin ich noch dabei, ob ich meinen Kindern die Gummistiefel mitgegeben habe, was ich heute Abend kochen will beim nächsten Meeting, bei der nächsten Verabredung? Oder bin ich wirklich präsent? Weil dann, wenn ich wirklich präsent bin und wenn ich jetzt im Hier und Jetzt bin, dann schaffe ich es auch, andere Ergebnisse zu produzieren.
Und auch auf andere besser einzugehen. Wenn ich ja fokussiert bin einfach.
Und viel für meine Selbstfürsorge zu tun. Was haben wir davon, wenn wir uns in den ersten Berufsjahren so verschleißen, dass wir mit 50 oder mit Mitte 40 nicht mehr können, weil es einfach alles zu viel war? Was habe ich davon? Dann habe ich mir viel erarbeitet und wofür? Dass ich es dann nicht leben und genießen kann? Das Leben geht noch so viel länger als über die Berufstätigkeit hinaus und es ist auch so viel mehr. Oder wenn ich auf der Arbeit die ganze Zeit im Überlebens- und Machermodus bin, was habe ich dann davon, wenn ich für meine Freizeit keine Kraft mehr habe? Und wenn ich aber Achtsamkeit praktiziere, dann spüre ich das viel schneller, wo die Grenze ist, wo es mir zu viel ist. Und dann kann ich auch gut dafür sorgen, dass ich leistungsfähig bleibe. Auch wenn ich nichts davon halte, dass man Achtsamkeit dafür missbraucht, um noch leistungsfähiger zu sein. Ich glaube, das ist irgendwie eine Fehlinterpretation.
Nennen wir es ressourcenschonender.
Ressourcenschonender, ja.
Dann wäre ja auch viel gewonnen, dass man einfach rechtzeitig die Notbremse zieht.
Ja, oder dass man es gar nicht so weit kommen lässt, dass man die Notbremse ziehen muss. Weil ich finde, das, was mich persönlich häufig am meisten aufreibt, ist nicht der Fakt, dass ich viel zu tun habe. Sondern das sind so zwischenmenschliche Querelen und Reibereien und Missverständnisse und Misstöne. Und ich denke, warum war das jetzt so? Warum hat die jetzt so geguckt? Mag die mich nicht? Was habe ich jetzt was Falsches gesagt? Oder auf der Arbeit, dass man so viel Zeit darauf verwendet, über Kollegen zu lästern. Ich glaube, das ist so verbreitet, dass man da so viel Energie reingibt oder schimpft, warum jetzt jemand so eine blöde E-Mail geschrieben hat und was denen denn einfallen würde, so mit mir zu reden. Da geht es ja nicht mehr um die, Fakten. Und ich bin ja auf einer anderen Ebene unterwegs.
Ja, und man ist ja auch in diesen negativen Gefühlen.
Ja, und das ist so anstrengend, oder?
Das Bewerten ist ja meistens deshalb blöde, weil wir häufig nicht positiv bewerten, sondern ganz viel auch negativ, auch in unserem täglichen einfachen Tun, wie du gerade sagst, mit der Mail oder was auch immer einen da nervt. Und da rauszukommen hin zu einer positiveren oder einfach mal wertfreieren Haltung durch eine Achtsamkeit. Hast du eine Praxis, was du selber machst, eine Übung, eine Achtsamkeitsübung, die du machst für dich?
Was ich, also abgesehen von einer täglichen Meditation, praktiziere ich regelmäßig achtsames Essen. Also wirklich, das funktioniert mit lärmenden Kindern am Tisch schlechter, als wenn man, man hat ja auch häufiger mal die Gelegenheit, in Ruhe alleine zu essen und das einfach mal wahrzunehmen. Was habe ich da? Welche Farben sind denn da? Wie riecht das denn? Welche Konsistenzen sind denn da? Also das nicht als Akt der Einverleibung zu sehen, sondern das in seiner ganzen Fülle wahrzunehmen und da auch wieder Tempo rauszunehmen. Und da kommt auch ganz schnell eine ganz andere Form von Genuss dann mit rein. Und ich finde, was beim Thema Essen, achtsames Essen, auch ganz schnell stattfindet, ist, dass ich mir bewusst werde, wo das herkommt, was ich da jetzt auf dem Teller habe. Und dass ich mir da auch nochmal ganz leicht bewusst werden kann, wie viel dafür notwendig war, dass da jetzt Salat auf meinem Teller liegt. Ja, das brauchte es erstmal einen Boden für, in dem der Salat gut wachsen konnte. Es brauchte einen Samen, damit das da, dann hat es wahrscheinlich Wasser gebraucht und Licht und einen Bauern, der sich darum kümmert. Und dann musste das geerntet werden und gelagert werden und transportiert werden. Und ich habe es gekauft und ich habe es zubereitet. Also das ist ja ein wahnsinnig weiter Weg. Und das anzuerkennen und wertzuschätzen, tut mir persönlich immer total gut.
Und lässt sich ja sehr einfach auch in den Alltag integrieren, ja, das mal auszuprobieren.
Und was dann auch noch eine tolle, regelmäßige Praxis von mir ist, kommt auch aus der Theorie U. Und in der Theorie U hat Otto Scharmer festgestellt, dass um Veränderungen wirklich nachhaltig verankern zu können und voranzutreiben, ist es total wichtig, dass wir uns die sozialen Beziehungen der Menschen untereinander angucken. Weil die Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen, hatten wir jetzt eben auch schon viel drüber gesprochen, und die Art und Weise, wie Menschen in einem System sprechen, braucht einen Shift, um andere Ergebnisse zu produzieren. Also wenn ich immer wieder auf das Negative gucke und auf Konkurrenzdenken ausgerichtet bin, dann werde ich keine gemeinschaftlichen Ergebnisse produzieren können. Und da gibt es eine Praxis, die nennt sich Social Presencing Theater. Das ist eine wahnsinnig tolle Methode, um das soziale Feld sichtbar zu machen, was zwischen Menschen ist. Und das sind total simple Übungen, die auch nicht viel Erklärung brauchen. Und es geht aber darum, über die Stille und über Bewegung was sichtbar zu machen.
Kannst du ein Beispiel sagen? Also ich kann mir jetzt nicht so viel darunter vorstellen. Erzähl mal, wie funktioniert das?
Also die Übung, die man auch wunderbar zu Hause alleine machen kann, nennt sich 20-Minute-Dance. Hat aber mit Tanzen nicht viel zu tun. Es ist denkbar einfach, komm aus dem Liegen, aus einer liegenden Position, innerhalb von 20 Minuten in eine stehende Position.
20 Minuten?
20 Minuten lang hast du dafür Zeit. Und das ist auch kein Muss. Du musst auch nicht. Du kannst auch 20 Minuten liegen bleiben. Wichtig ist, auf deinen Körper zu hören und zu gucken, was möchte dein Körper. Be loyal to your body. Mach nur das, was deinem Körper gut tut. Und das machst du 20 Minuten lang. Das ist die Vorbereitung für alles andere, was dann da noch kommt. Und das ist, eine Bekannte von mir hat es mal so beschrieben, das ist die beste Physiotherapie, die sie jemals erlebt hat. Und die verabreichst du dir selber. Mhm. Und dann gibt es noch andere Übungen, wie zum Beispiel die Village, wo du dann entweder in einer kleinen Gruppe oder in einer größeren Gruppe von Menschen genau diesem Impuls immer wieder folgst. Stille. Und gucken, was möchte der Körper jetzt machen. Und dadurch ergeben sich ganz spannende Konstellationen zwischen Menschen im Raum. Und du kannst tolle Erfahrungen über Gemeinschaft und über Bewegung und über Dynamik und über Einsamkeit und wieder zusammenfinden. Und verschiedene Rollen, die sich da plötzlich zeigen. Es ist eine total wohltuende, auch zutiefst meditative Arbeit, die man da macht. Und wenn du dann nachher mit einer Gruppe drauf guckst, was war denn da zwischen euch? Da bekommst du nochmal wahnsinnig tolle Erkenntnisse über das, was zwischen Menschen stattfindet, was aber nicht sichtbar ist. Der Körper macht das aber sichtbar. Das muss man mal erlebt haben.
Ja, wirklich. Also es klingt total spannend. Kann man das auch so einzeln buchen, sag ich mal? Also gibt es das als Kurse oder ist das Teil des Veränderungsprozesses oder wo ist das eingebettet?
Das ist in der Theorie U eingebettet. Da kann man damit in Kontakt kommen. Da gibt es jedes Jahr von September bis Dezember gibt es das U-Lab. Das ist ein weltweit online angebotener Kurs über eine Lernplattform, wo auch alle Inhalte frei zur Verfügung stehen, über edX. Da kann man mitmachen, dann ist das eben ein Teil dieser Theorie U, dieses Prozesses. Oder es gibt auch zum Beispiel in Bonn, in der Nähe von Bonn, in Alfter, in der Alanus-Hochschule, gibt es regelmäßig solche Einführungstage, wo man dieses Social Presencing Theater kennenlernen kann. Und dann gibt es auch regelmäßige Lernreisen, nennt sich das in der Regel, wo man zu einem bestimmten Thema nochmal über einen Zeitraum zusammenkommt und das in einer Gruppe zusammen erkundet.
Dann sage ich an der Stelle schon mal vielen Dank und möchte natürlich von dir auch noch abschließend wissen, welche Menschen und Bücher, 3 Stück, dich besonders inspiriert haben und vielleicht auch schon länger begleitet haben und warum.
Darf ich 3 Menschen und 3 Bücher? Oder?
Genau.
Bei dem ersten ist es sowohl der Mensch als auch das Buch. Gerald Hüther, ich hatte den eben schon mal mit dem Inspirieren, Einladen und Begeistern zitiert. Das ist ja ein Hirnforscher, einer der bekanntesten und tollsten, die wir so haben. Und der hat ein kleines Büchlein geschrieben, das nennt sich Würde, was uns stark macht als Einzelne und als Gesellschaft. Und er beschäftigt sich sowohl mit historischem Rückblick, wer sich schon alles so in der Menschheitsgeschichte mit dem Thema Würde beschäftigt hat. Ich finde, so richtig prägnant wird das Buch ab der 2. Hälfte, weil da deutlich wird, was es mit dem Thema Würde überhaupt auf sich hat und wie essentiell das Bewusstsein für die eigene Würde ist, damit ich gute und tragfähige Beziehungen im Außen gestalten kann. Und ich finde, das ist ein wahnsinnig wichtiges Buch, um auch einen gesellschaftlichen Wandel hinzubekommen. Und auch bei dem 2. merke ich jetzt auch gerade, ist es auch sowohl der Mensch als auch das Buch. Es ist Thich Nhat Hanh, achtsam sprechen, achtsam zuhören. Und da ist eine Stelle in dem Buch, die bei mir wahnsinnig nachgeklungen hat. Das ist der Aspekt des Verzeihens. Und einen Brief des Verzeihens an jemandem zu schreiben, mit dem ich vielleicht schon über eine lange Zeit in einem Konflikt bin. Und ich glaube, das haben wir alle. Wir haben alle irgendwie so Beziehungen, die uns immer noch belasten. Und sich da hinzusetzen und einen völlig anderen Brief zu schreiben, als man das sonst jemals getan hätte, der frei ist von Anschuldigungen, der frei ist von du hast mir aber dies und jenes angetan, das war für mich auch ein totaler Aha-Moment, dass man auch so denken kann. Und was mich im Moment auch sehr stark umtreibt und ein Buch, was ich jetzt gerade lese und mich wahnsinnig inspiriert, ist von Joanna Macy und Molly Brown. Joanna Macy ist eine über 90-jährige Tiefenökologin, so nennt sich das, was sie macht. Und ist eine Umweltaktivistin und hat verschiedene Methoden entwickelt, wie man auch Bewusstsein verändern kann. Und das Buch nennt sich Für das Leben ohne Warum. Und da kommen auch nochmal ganz viele Aspekte zusammen, dass ich einfach nur da sitze und denke so, boah, toll. Also da sind, glaube ich, bei allen 3 Sachen sowohl Mensch als auch Buch sehr inspiriert.
Dann hat das ja wunderbar gepasst. Ja. Dann danke ich dir ganz herzlich nochmal für das Gespräch und Freya für den Support. Vielen Dank.
Ich danke euch.
Dankeschön.